Klein, aber hart.
Ja, und damit herzlich willkommen. Wir sind's mal wieder mit schon wieder einer viel zu langen Pause, die hinter uns liegt. Also herzlich willkommen. Christine ist da natürlich.
Mhm, hallo, ja. Hallo.
Der Micha.
Hallo, hallo. Ich glaube, die Älteren werden sich noch an uns erinnern. Damals.
Ja, richtig.
Damals
waren wir schon hier. Ja. Unser Senior hätte ich fast gesagt. Nee, der andere ist natürlich auch mit dabei.
Guten Morgen, hallo. Ja, guten Morgen. Es ist jetzt tatsächlich noch relativ früh am Tag. 9:30. Wir sind in der Feiertagswoche. Heute ist der, was haben wir heute? Der 5., ne?
5. Oktober.
Der 5. Oktober, ja, richtig, genau. Und apropos, warte. Ich muss es noch einmal tun. Wir müssen uns beeilen, weil ich muss die Leitung dann frei machen. Der Herbstwind weht, der Drachen steht. O Herbst, so schön, ich brauche erstmal keinen Föhn. So, das war mein kleines Herbstgedicht und ich hoffe, dass das Komitee in Stockholm das jetzt vernommen hat, weil heute wird ja der Literatur-Nobelpreisträger bekannt gegeben. Mhm. Gegen 13 Uhr wird es passieren, das heißt jetzt noch dreieinhalb Stunden. Und vielleicht kommt das ja jetzt noch an dort oben, ja, bei der Akademie und die sagen sich, wow, irre. Wir werden ja auch in Schweden gern und viel gehört.
Natürlich,
ja,
und es hilft diesem Gedicht auch, wenn man Schwede ist und es nicht versteht.
Auch das, ja, ich finde, das ist so international.
Stimmt,
ja,
wollte auch mal sagen, schwedisch übersetzen, mach mal lieber nicht, ne?
Globalisierte Lyrik. Nee, also vielleicht ist es, man weiß es ja nie. Es gab ja schon viele Überraschungen beim Literatur-Nobelpreis und vielleicht wussten die bisher nichts. Und das wäre jetzt eine Nachnominierung, ja?
Ja.
Nachnominierski, wie man in Schwedisch sagt, bitte. Und vielleicht registriert es ja jemand und wenn Stephen King nachher nicht ans Telefon geht, ich bin bereit, weil ich würde dann die Leitung hier schnell freimachen, dass ich erreichbar bin nachher.
Du würdest auch hinfahren, um ihn abzuholen, ja?
Ich würde ich nehme diesen Preis an, würde ich sagen, dann, ja. Das würde ich tun.
Natürlich. Das ist ja dann aus dem Dezember, ne?
Das ist später, richtig.
Zeit, ja. Aber was war denn das für ein Reimschema überhaupt? Also die letzte Zeile war doch wesentlich länger als die dritte.
Das war im Grunde ein schwedisches Quartett, nennt man das.
Ja. Ein Quartett.
Oder auch schwedisches Sonett. Ja, wir Experten, wir Literaturexperten. Und wenn ich euch das jetzt erkläre, man darf ja Lyrik nicht zerreden.
Ach so, ja.
Also der Herbstwind weht, der Drachen steht, das steht ja im Grunde für sich. Ja. Und Herbst so schön, ich brauche erstmal keinen Föhn. Ja, das ist so, wenn man es
A-A-B-B.
Ja, A-A-B-B.
Ist das so? Schwedisches. Steht A-A-B-B.
Ja, aber silbenmäßig vom Rhythmus her war es ja, also so nett wäre ja, wenn es irgendwie sehr nett gewesen wäre. Ein japanisches Haiku ist es auch nicht, dafür ist schon wieder eine Zeile zu viel. Also insofern ist es ist eine ganz neue Gattung, die du aufgemacht hast. Das wird in die Geschichte eingehen.
Obwohl, das gefällt mir eigentlich. Ja.
Ein kurzer Hart.
Kein so nett, sondern ein sehr nett.
Ja.
Das gefällt mir. Wie der Micha das so raushaut hier. Ne? Wir sind in der Feiertagswoche, 33 Jahre deutsche Einheit. Und ich glaube, es wurde, glaube ich, in dieser Woche am 3. Oktober schon oft gesagt, dieser Satz, aber wir können das ja für uns ja auch nochmal wiederholen, weil es von Herzen kommt. Wir würden hier nicht sitzen, wahrscheinlich, wenn es die deutsche Einheit nicht gegeben hätte, oder? Vor 33 Jahren.
Ja, ihr würdet vielleicht vor der aktuellen Kamera sitzen und sie präsentieren, aber ich wäre nicht dabei. Ich würde im ZDF vielleicht den schwarzen Kanal.
Stimmt, du bist ja in Nordrhein-Westfalen sozialisiert und aufgewachsen. Du wärst jetzt vielleicht unser Westonkel, der uns so Pakete mit Kaffee schickt und so und Schokolade.
Bitte hofft nicht auf Schokolade, die würde ich für mich selbst behalten.
Ja. Was wäre aus Christine geworden, wenn es die Wende nicht gegeben hätte? Vor 33 Jahren bist du noch zur Schule gegangen?
Ja, nein, klar.
Ja,
also ja.
Ja.
Ich glaube, ich wäre bestimmt Lehrerin geworden.
Also Lehrerin,
die Mama. Also hätte sich ja angeboten und Lehrer gab es da ja auch noch.
Stimmt. Interessant. Ich wäre wahrscheinlich Lyriker geworden.
oder, und das hat sich bei Lyrikern in der DDR ja nicht gegenseitig ausgeschlossen, oder wärst im Knast gelandet, ne?
Oder so,
ja. Ja, aber war das nicht so, dass in der DDR hat doch jeder irgendwie Arbeit gekriegt? Ne, da haben sie doch jeden irgendwo untergebracht.
Ja, also im Grunde genommen schon.
Immer so erzählt, ne?
Ich habe ja damals gerade angefangen, und das ist jetzt wirklich, liebe Akademie in Stockholm, kein Quatsch, ich habe ja damals angefangen, gerade Literatur zu studieren, Leipzig am Literaturinstitut. Und ja, damit hättest du, wenn du das abgeschlossen hättest, hättest du alles werden können. Wahrscheinlich ja so irgendwie irgendwo Kulturhausleiter. Gab ja so diese Kulturhäuser in der DDR, dass du sowas gemacht hättest irgendwie, ne? Oder so ein FDGB-Ferienheim, so irgendwie so.
Oh Gott, die armen Stellvertretender, Kinder.
Leiter. Irgendeinen Leiter hätte man wahrscheinlich aus mir gemacht, ja.
Also bei der Gewerkschaftstag eröffnet mit Gedichten, ja?
Ja, zum Beispiel.
Ach, schön.
Ja. Naja. Nee, ich war ja damals schon auserkoren. Wenn so, oh, das wissen jetzt viele Ältere, wissen das vielleicht noch, die auch wie ich hier sozialisiert sind. Du bist ja dann in solche, wurden ja wirklich in Lager gefahren dann so mit 14, 15. So GSD hieß das, Gesellschaft für Sport und Technik. Und das war zum Beispiel so vormilitärische Ausbildung, solche Sachen, ja. Und da waren, kamen wirklich Hunderte von Menschen zusammen. Ich weiß gar nicht, wo wir da waren, irgendwo. Irgendwo in Sachsen-Anhalt, wo ich halt groß geworden bin. Und das ging dann immer so eine Woche und ich war immer befreit. Ich war wirklich, wenn sowas anstand, auch andere Anlässe, war ich befreit. Also ich musste da nicht mitmarschieren und irgendwelche Sachen machen, sondern tatsächlich war damals schon auserwählt, obwohl ich jetzt nicht wirklich auf irgendeiner Parteilinie war oder FDJ-Linie oder irgendwas, dort dann immer so die Abschlussansprache zu halten, so aus Sicht der Kinder oder aus Sicht der Jugendlichen.
Die haben bestimmt immer so überlegt, im Druck, was macht man mit dem jetzt? Schleifen wir den jetzt mit?
Das war wirklich so.
Dann macht er wieder irgendwas kaputt. Ach nee, komm, lass mal reden.
Und ohne Schleimspur. Ich schwör's, ich weiß nicht, wie die auf mich gekommen sind. Bin ja schon im Stadttheater in Köln immer aufgetreten, so mit ja, so unsere Heimat singen, so als damals noch als Jungtenor. Ja, und ich weiß nicht, das hat sich so ergeben.
Und das war alles mit der Wende zu Ende. Guck mal, hat doch viel Gutes gebracht.
Ja, definitiv. Ja, ein Segen für die Menschheit, die Wende. Ja, und es ist ja so, was ja auch viel besprochen wurde dann eben dann, oder was eigentlich an jedem Feiertag seit 33 Jahren besprochen ist, dass es immer noch so diese extremen Unterschiede gibt. Ja, dass die Menschen nach 33 Jahren immer noch sagen, boah, ja, im Westen ist alles besser, im Osten ist alles doof und so weiter. Das finde ich sehr spannend.
Viele, ich bin diese Woche über diese Umfrage gestolpert, wo es um Geflüchtete ging und wie sehr man also negative Erfahrungen mit Geflüchteten gemacht hat oder wo sie schon mal negativ aufgefallen seien oder ob sie überhaupt man sie sieht. Und da war es im Westen so, dass das ein größerer Teil sagte, ich stelle im Alltag überhaupt nicht fest, dass da irgendwo Geflüchtete sind. Und im Osten der Anteil wesentlich höher war. Und im Osten dann auch der Anteil höher war, derjenige gesagt haben, ich habe auch schon negative Erfahrungen mit Geflüchteten gemacht. Also was ja eigentlich, sind sie ja einigermaßen gleichmäßig über Deutschland verteilt. Wahrscheinlich sogar im Westen sogar noch ein bisschen mehr als im Osten. Aber trotzdem die Wahrnehmung eben eine ganz andere ist. Ne? Hm.
Spannend. Ja, das ist jetzt ein sehr spezieller Punkt.
Ja, aber einer von vielen.
Gleichwohl die Politiker, also jetzt habe ich gestern erst wieder gelesen, also jetzt sprechen ja auch im Westen ziemlich viele Politiker von einer tickenden Zeitbombe und so weiter. Also dass da eben jetzt was passieren muss, passiert ja auch gerade was. Ja, wurde jetzt auf EU-Ebene jetzt mehr oder weniger der Krisenmodus ausgerufen, beziehungsweise ja, sowas wie der Notstand, kann man fast sagen. Ne? Also fast schon so Notstandgesetze, die dann verabschiedet werden. Aber ich wollte eher so auf die Unzufriedenheit im Allgemeinen zurück. Ne? Das, also, dass viele Ossis, also wir hier im Osten, viele Leute denken, uns geht es so prinzipiell nicht so gut wie im Westen, wir verdienen weniger, wir werden benachteiligt und so weiter und so fort. Habt ihr diesen Eindruck auch oder ist das alles nur subjektiv?
Naja, also. Wir reden ja von subjektiven Eindrücken. Ne?
Ja, ja, also insofern, ja, also bei mir sagt, subjektiv halt.
Ja, ach so, bei selbst. Da muss man aber auch ganz klar sagen, dass wir drei jetzt hier in der Runde schon, also so ein bisschen zu den Gewinnern, aber uns geht's ja gut. Ne? Ich meine, wir arbeiten beim Radio. Michael, du bist Wetterfrosch. Also wir haben ja jetzt vielleicht nicht ganz so extreme existenzielle Probleme. Es ist ja wirklich so, dass im Osten die Menschen nach wie vor weniger verdienen. Also ganz ist dieses Gefälle ja auch nicht von der Hand zu weisen. Und dass sich da manche ein bisschen abgehängt fühlen, aber hat sicher auch seine Berechtigung.
Im Wesentlichen geht's uns schon gut, geht's uns schon besser. Ich denke, dass die Ursache vielleicht eher so im Vergleichen liegt und in der Ungerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob euch dieser Versuch mit den Kapuzineräffchen geläufig ist, den haben Verhaltensforscher mal gemacht. Kennt ihr das?
Nee.
Zwei Kapuzineräffchen, das hat ein Holländer irgendwie, weiß jetzt nicht genau, wie der heißt. Die haben Folgendes gemacht. Kapuzineräffchen wurden praktisch so an Steine als Zahlungsmittel gewöhnt. Ne? Die sind ja sehr lernfähig, diese Kapuzineräffchen. Das heißt also, die haben zwei Äffchen gehabt, so in Käfigen, und dann hatten die einen Stein und immer wenn die, also die haben gelernt, einen Stein rauszugeben aus dem Käfig und haben dafür ein Stück Gurke bekommen. Ja, so. Das haben die dann irgendwann ganz gut drauf gehabt. Dann hat man Folgendes gemacht, man hat die Kapuzineräffchen in unterschiedliche Käfige gesperrt. Ja, selbes Prozedere, Steine reingegeben, ja, ein Stein vom Kapuzineräffchen wird rausgegeben, dafür gibt es ein Stück Gurke. Hat wunderbar funktioniert, alles ganz harmonisch. Und dann ist Folgendes passiert, die haben in dem Einkäfig, also dem einen Kapuzineräffchen, für den Stein keine Gurke gegeben, sondern eine Weintraube. Und Weintrauben sind für Kapuzineräffchen sowas wie großer Vanilleshake für uns oder was auch immer, keine Ahnung.
Kaviar. Na, leckerer als eine langweilige Gurke.
Ja. Und das hat dann der, der weiterhin nur die Gurke bekommen hat, der hat das natürlich mitbekommen, hat erstmal so untersucht, ob irgendwas mit seinen Steinen nicht in Ordnung ist, ob vielleicht, ob er irgendwas falsch macht oder so, bis er mitbekommen hat, nee, nee, das ist wirklich jetzt die, die Ungerechtigkeit wird jetzt tatsächlich so zur Anwendung gebracht. Mein Kumpel dort im, im Nachbarkäfig, der kriegt für seinen Stein eine Weintraube und ich krieg weiterhin nur die Gurke. Mhm. Und obwohl der bis dahin mit der Gurke sehr glücklich war und zufrieden, nachdem der sieht oder gesehen hat, dass das andere Kapuzineräffchen die Weintraube bekommt, hat er angefangen zu randalieren. Der hat dann wirklich angefangen, mit Steinen zu werfen, so nach den Wärtern dort oder nach den Betreuern und hat dann irgendwann komplett das Arbeiten eingestellt. Also hat dann nichts mehr gemacht. Ja, also er hat sich ungerecht behandelt gefühlt, hat gesagt, das lasse ich mir nicht gefallen. Das ist total spannend. Also er war glücklich, solange beide die Gurke bekommen haben, war alles gut. Ja, hat er gesagt, ja, das ist jetzt so. Aber sobald einer bevorzugt wurde, hat das Kapuzineräffchen gedacht, nö. Und jetzt, wer kriegt jetzt könnt ihr mich mal.
Aber wer kriegt jetzt was Besseres? Die Ossis oder die Wessis? Das verstehe ich
naja,
nicht.
Naja, die Ossis haben, glaube ich, das Gefühl, dass es den Wessis halt ein bisschen besser geht. Uns geht zwar auch sehr gut und es ist auch alles toll. Und natürlich war für 99,99% aller Ossis die Wende ein Segen und vor 33 Jahren die Wiedervereinigung ein Segen. Aber es geht ihm eben nicht ganz so gut wie den Menschen im Westen nach wie vor. Und ich glaube, dieser Vergleich, der macht unglücklich.
Aber ich, ja, das ist, glaube ich, aber beiderseitig, ne? Dass auch im Westen dann immer gedacht wird, ah, der Osten, da wird alles, da wurde investiert. Und wenn du jetzt als Westler, der du aus Duisburg-Marxloh kommst, mal mitten nach Dresden oder Leipzig oder auch Zwickau reinfährst, sagst du, boah, tolle Städte. Wie sieht das hier aus? Und bei uns alles nur Schlaglöcher und alles kaputt und marode. Umgekehrt kommst du, ich sag mal, irgendwo aus der brandenburgischen Provinz und fährst dann nach Hamburg mitten rein oder nach München, sagst du das natürlich umgekehrt genauso. Also vielleicht ist das auch immer dieser Vergleich, dass wenn man mal woanders hinfährt, dann fährt man ja nicht in die Eifel aufs Land als Leipziger oder so. Und du fährst umgekehrt auch nicht als Kölner mal in die brandenburgische Provinz oder mitten nach Sachsen-Anhalt rein, sondern du bist ja dann eher in den Städten. Vielleicht ist das dann auch immer dieser Vergleich, der beiderseitig hinkt, ne? Weil es ist natürlich auf dem Land in Rheinland-Pfalz ist es auch nicht überall ganz besonders toll. Und genauso umgekehrt sieht es dann vielleicht mitten in Dresden, mitten in der Innenstadt sehr viel nobler aus als eben im Vorort von Duisburg, ne?
Und das Gras ist halt beim Nachbarn immer ein bisschen grüner.
Wahrscheinlich, ne?
Als das eigene. Apropos, weil du sagst, man fährt jetzt als Leipziger irgendwo hin in die Eifel oder eben auch nicht in die Eifel. Reisen ist ja ein ganz spannendes Thema. Wir hatten letztens, es ist lange her, ich weiß, unser letzter Podcast, wir hatten über Zermatt und über das Matterhorn gesprochen. Und über meine Idee, da eventuell mal hochzukrabbeln mit dem Kumpel, mit dem Erik. Liebe Grüße an der Stelle an den Erik. Und ich möchte es nur noch mal erwähnen, falls jemand auf den Geschmack gekommen ist, das auch zu tun. Und ich habe tatsächlich zwei Nachrichten bekommen von zwei Jungs, die sich gerne anschließen würden. Ich habe mich damit noch mal ein bisschen ausführlicher beschäftigt mit dem Thema. Ja. Und wenn man sich mit dem Thema Bergsteigen beschäftigt, kommt man an Reinhold Messner nicht vorbei. Der hat Folgendes über das Matterhorn gesagt. Es ist so ein Massentourismus geworden dort. Es stinkt nach Urin und Angstschweiß.
Ach du meine Güte.
Wenn man dort hochläuft, ja. Und in der Hörnli-Hütte, das habe ich jetzt nicht von Reinhold Messner, ich habe dann einfach jetzt mal so ein paar Erfahrungsberichte und so weiter. Also Hörnli-Hütte muss ich erzählen, es gibt den Hörnli-Grat. Auf diesem Grat, über diesen Grat kommst du auch als relativ ungeübter Bergsteiger aufs Matterhorn. Ist natürlich immer noch gefährlich und es sterben leider auch jedes Jahr Menschen dort, auch nicht wenige Menschen mit einem Bergführer. Man sollte es grundsätzlich nicht ohne Bergführer machen, aber darüber hat man, glaube ich, schon gesprochen. Ist es relativ sicher geworden, aber auch da passieren Dinge. Vor 2 Jahren zum Beispiel ist auch ein Bergführer mit seinem, wie sagt man, Kunden dort abgestürzt. Also man geht über den Hörnligrat, das wollte ich damit sagen. Das ist also die Seite von Zermatt aus und da kann man eigentlich auch den Gipfel relativ gut erreichen, weil dort Fixseile gemacht sind und so weiter und so fort. Und als Ausgangspunkt gilt die Hörnli-Hütte. Das ist, hatte ich das letztens schon gesagt, die steht auf 3200 Meter etwa, ja, und dort gehst du rein, reist am Tag vorher an, also musst da hochlaufen, läufst du von Zermatt aus, aber bestimmt auch 4-5 Stunden bist du dann in der Hörnli-Hütte und dort ist Platz für 130 Leute, mehr dürfen da nicht rein, ja, und das sind dann auch die, die in der Regel dann nachts, also dann irgendwann nachts so gegen 2 Uhr loslaufen morgens. Und dann spielen sich da folgende Szenen ab, habe ich gelesen. Die schließen die Türen zu, dass nicht einfach irgendjemand da hochkraxelt, mitten in der Nacht, damit nicht noch mehr passiert, als ohnehin schon ist. Und dann schließen die Türen ab dort und irgendwann früh um zwei ist dann Kaffee trinken, fertig machen und so weiter und so fort. Und dann rammeln dort wirklich 130 Leute so an diese Türen ran, weil jeder versucht oder jede Gruppe versucht dann mit ihrem Bergführer der Erste zu sein, die auf diesem Berg ist. Weil für alle anderen ist es ja dann schwieriger, entweder es dauert länger, weil die vielleicht vor dir langsamer sind oder auch so Steingeschichten, Steinschlag und so weiter. Also das muss unfassbar sein, wie dann 130 Menschen in so einer Berghütte versuchen, an die Ausgänge zu kommen und irgendwann kommt dann der Schließer, schließt die Türen auf und dann rammeln da 130 Menschen auf den Berg hoch, mitten in der Nacht oder zumindest am sehr, sehr frühen Morgen. Und da sind noch nicht die Menschen mitgezählt, die ohne Bergführer versuchen, den Gipfel zu erreichen. Es darf ja jeder auf diesen Berg, also ist ja nicht verboten und gibt es auch ganz viele, die das auf eigene Faust probieren und die sind dann auch schon unterwegs. Also es muss das blanke Chaos sein.
Ja, also so,
wie man sich das überhaupt nicht wünscht und vorstellt. Ja. Also das ist gar nicht. Und ihr habt ja gehört vor ein paar Wochen vielleicht dieses Drama am K2, wo Bergsteiger relativ weit oben über einen sterbenden Sherpa einfach drüber gelaufen sind. Ne? Also der lag dort, der hat noch gelebt, der lag aber wohl im Sterben und man hätte ihn sicherlich noch retten können. Und da sind Dutzende von Bergsteigern, also Kunden von irgendwelchen Bergführern und irgendwelchen Firmen inzwischen, das ist ja da oben im Himalaya, sind das ja Firmen, große Agenturen, die das Geschäft betreiben, die sind da einfach über den drüber gestiegen, weil die alle gedacht haben, ich zahle ja 50.000 US-Dollar für so einen Aufstieg. Das geht mich ja nichts an, wenn hier einer liegt und stirbt. Ne? Ich will jetzt meine Leistung. Ja, und genauso hat sich das dort am K2 abgespielt. Es wurde ja erwiesen, die haben ja da Filmaufnahmen und so weiter gemacht. Also das ist schon makaber. Es ist ein Aufstieg aufs Matterhorn, kostet nicht so viel. Es sind so 1.500 bis 2.000 Euro etwa, wenn du die am Bergführer nimmst, was sehr zu empfehlen ist. Aber es hat, glaube ich, mit dem Abenteuer und mit diesem einzigartigen Erlebnis, was man da sucht, nicht mal viel zu tun. Deswegen muss ich sagen, ich habe die Pläne erstmal zur Seite geschoben.
Das könnte, und, ich meine, du bist ja von uns dreien hier, also du bist ja der Frühansager im Radio, du bist ja der Prominenteste, der Bekannteste, der Prominenteste von uns.
Ach Quatsch.
Wie ist deine Prominenz? Also die vom Matterhorn ist 1040 Meter, die Prominenz.
Was ist Prominenz?
Wahrscheinlich das, was rausragt über die Umgebung drüber hinweg, ist die Prominenz.
Das ist ja spannend. Also an sich, das Matterhorn ist ja 4.500 Meter.
Genau. Etwa.
Und was rausragt, sind wie viel?
1040 Meter steht hier.
Ei, der Micha ist klug.
Und nee, ich habe es gerade nachgelesen.
Achso, du hast gerade nachgelesen.
So, und ja. Und du hast es jetzt alles so mies geredet und sagst, nee, da müssen wir nicht hin und das lohnt sich nicht. Aber das Matterhorn ist mit 4,8 bewertet. Also Google-Rezension 4,8 sagen, Matterhorn ist toll.
Aha.
Also 4,8 von 5, ja.
Also, das ist auch nur eine Ausrede.
Das könnte auch
so. Vielleicht hast du dir das jetzt mal so zusammengestrickt, um das Thema wieder ad acta zu legen.
Man kann sich ja dort in Zermatt den Bergsteigerfriedhof auch anschauen. Ja. Und das sind alles junge, dynamische, vielleicht auch der eine oder andere Ansager dabei, die gesagt haben, Chaga, ich lasse es krachen.
Ja, geil, 600. Bestimmt nicht mal.
Bitte? 600 tot, steht hier. Seit Beginn der Aufzeichnung 600 Alpinisten sind abgestürzt am Matterhorn. Das ist
ordentlich.
Ja. Wann haben die Aufzeichnungen begonnen?
Also Erstbesteigung war 1865. Was möchtest du sonst noch wissen?
Über die haben wir ja letztens gesprochen, ne? Ja. Über die Erstbesteigung, wo 4, 5 Leute abgestürzt sind, weil ein Seil gerissen ist und so weiter und so fort. Naja, gut, also wie gesagt, ich würde das jetzt erstmal gerne zur Seite schieben und Massentourismus, ach, das ist doch blöd. Massentourismus. Und wenn es nach Urin riecht und nach Angstschweiß, nee, das mag ich nicht.
Viel zu hoch und zu steil. Martin schreibt, viel zu hoch, zu steil. Bin nicht hochgekommen mit meinem E-Scooter, war auch kalt. Die sollten mal eine Bodenheizung einbauen oder so.
Sehr schön. Ja. Echt mal eine Riesensauerei. Okay. Man kann doch da bestimmt auch mit dem Hubschrauber hoch.
Ja. Wahrscheinlich. Habe den Berg besucht, war sehr enttäuscht. Gibt dort keinerlei Unterhaltungsmöglichkeiten. Also, nee, es sind nicht alle zufrieden damit.
Ja, und auch keine Schnäppchen. Das hat man beim letzten Mal auch gesagt, diese Hütte, die sie dort mal hingestellt hatten, für Verstehen Sie Spaß.
Ach ja, ne? Stimmt.
Irgendwie auch auf diesem Grat, irgendwie auf knapp 4000 Meter, kurz vor dem Gipfel, hat man doch da, haben die mit dem Hubschrauber eine Hütte dort auf das Matterhorn gesetzt. Und einer wusste das nicht, nämlich der Reinhold Messner, und der kam da auch mit irgendeiner Frau im Schlepptau, also irgendeiner Kundin, und stand plötzlich vor dieser Hütte und dort steht halt ein Typ drin, der Souvenirs verkauft. Und Reinhold Messner war völlig außer sich. Was ist denn das hier? Ja, das ist jetzt so. Ja, wir
das haben einen
Souvenirshop. Ja.
Das muss aber sehr, sehr lange her sein, weil das war in der Zeit, als Verstehen Sie Spaß noch manchmal lustig war. Ne?
Ja, richtig, genau. Und als sie sich richtig noch Mühe gemacht haben. Naja, gut, also Matterhorn streichen wir. Und ansonsten, ja, ich weiß gar nicht, wir haben ja immer über Urlaub gesprochen hier in den letzten Podcasts, weil der Sommer jetzt hinter uns...
Was für eine Überleitung. Nee. Also wir alle haben ja keinen Urlaub jetzt, aber ja der André hat den Urlaub vor der Brust. Na komm, erzähl. Ach, Quatsch, was machst du?
Ein paar Tage New York.
Oh.
Ja, ein paar Tage New York.
Geiler jetzt. Scheiß.
Ja, freue mich auch.
Ein paar Tage
auch.
New York,
ja.
Cool.
Aber wieso? Warum fährst du dahin?
Einfach so? Warte mal, Bergsteiger sagen immer... Weil er da ist, der Berg. Also. Weil die Stadt da ist, weil es sie gibt. Deswegen fahre ich hin.
Ja gut, ja. Es gibt auch Erkenschwick.
Ja.
Es gibt auch, keine Ahnung, Neuschwanstein, ja.
Du warst doch aber schon, ne? Also ich meine New York Marathon und so.
Ja, wir sind ja dreimal den Marathon gelaufen dort, aber jetzt, ja, ich will es einfach nochmal sehen und freue mich total drauf. Ja, wird bestimmt schön. Und ich muss sagen, hier Insiderwissen für die wenigen Podder und Podderinnen, die es hier hören, man kann gerade echt günstig nach New York fliegen. Also wir zahlen pro Nase 450 Euro für Hin- und Rückflug.
Zusammen?
450, ja. Also für eine Person, ja.
Ja, ja.
Aber 450 Euro. Das kriegst du manchmal nach Mallorca nicht. Ja. Und wirklich gute Flüge, also Direktflüge. Also hin und zurück, also super, besser kann man es nicht machen. Hotels geht so, man muss vielleicht jetzt, ja, die haben ja dort keine Herbstferien, kenne ich ja zumindest, also weiß ich nicht, ob die Herbstferien kennen in den USA, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass es um den New York Marathon herum extrem teuer ist, das hatte ich auch mal überlegt. Der ist ja durch, ne? Bitte? Der ist am ersten Sonntag im November.
Ach, November,
also der
stimmt,
später,
der kommt noch,
der
ja, du hast recht, ja.
Genau. Ja, und da freue ich mich. Mal gucken, ob wir es technisch hinkriegen, dass ich mich von dort aus mal melde, weil wir haben ja jetzt gute Vorsätze, dass wir sagen, wir wollen hier mal regelmäßiger Podcast wieder machen.
Ach, du würdest ja. aus deinem Urlaub heraus
würde ich, mal Podcast? Würde ich gerne, ja, ich würde mich so an den großen Poddern orientieren. Hier Markus Lanz und Precht, ja, die machen das ja auch so. Letztens gehört Markus Lanz in Kiew im Hotel und hat immer gesagt, es kann sein, dass ich gleich in den Keller muss, wenn es hier Luftalarm gibt. Wie heißt der? Beckmann, wie heißt denn der andere? Böhmermann. Böhmermann, der ja. auch mal irgendwo unterwegs ist und seine 700.000 Euro, die müssen ja irgendwo hin, die er verdient im Jahr für, wie heißt es, Magazin Royal oder wie heißt es,
Micha? ZDF Magazin Royal, ja, gibt's
unter Magazin anderem. Royal, genau. Das ist in dieser Woche auch aufgeploppt. Das ist ordentlich, ne?
Ja, weil also
ich Magazin, glaub, was abends irgendwie wann um 10, halb 11 nachts ausgestrahlt wird bei ZDF Neo oder läuft's jetzt schon regulär im ZDF?
Es läuft im ZDF, nicht. Ja. Und läuft es wird ja ZDF. Auch viel drüber gesprochen. Also für den wird Sender ist es sicherlich nicht unwichtig, ne? Ja. Aber da ist auch immer, wenn diese Zahlen dann kommen, das war das denn letztens auch, da wurde auch diskutiert, oh, wie viel Geld der oder die dafür bekommt. Und dann wird immer nicht ganz geklärt, ist das für die Produktionsgesellschaft, die ihnen gehört, oder nur für ihre Moderation und so. Das ist manchmal, gerade die Bild-Zeitung ist da bei öffentlich-rechtlichen Sendern immer schön dabei zu sagen, oh, alles verschwendet.
Nein, es war nicht die Bild, es war die ehrwürdige, ich meine, die Welt. Welt oder die FAZ, weiß ich nicht genau. Mhm. Ja, aber eine von beiden. Ja, aber das ist vielleicht dann wie mit den Kapuzineräffchen. Ja, das muss, wir machen doch hier auch einen Podcast. und eine Sendung. Ja, gut, aber das nochmal so am Rande. Ja, vielleicht kriegen wir das hin, dass ich mich da aus New York mal melde.
Oh, ja, per Ferngespräch, toll.
So, dann müssen wir noch was besprechen, Entschuldigung. Klein, aber hart. Es gibt Kritik an unserem Namen. Ja, und es gab die Anregung, dass wir uns umbenennen in Klein und Hart.
Was sagt ihr
dazu? Ja. Nicht schlecht. Klein, aber hart, das wäre
warum sonst, jetzt?
Weil das so zotig ist, weil das so offenkundig zotig, klein, aber hart, weil das so, ja, das, als wir hier vor 30, 40 Jahren angefangen haben mit diesem Podcast, da war das ja noch so ein bisschen, ne, ja, frivol und so.
Was?
Aber jetzt sind wir ja reifer geworden und
was ist denn da frivol?
Was
ist denn
klein,
da?
Aber hart, ja.
Deswegen ach so.
Klein und hart. Was?
So verstehst du das.
Nein, ich reagiere nur auf Kritik und wollte diese Kritik jetzt mit euch offen diskutieren, was ihr davon haltet. Ja, Christine hart, André hart, das passt ja hart, klein passt auch. Warum muss man klein, aber hart sagen und nicht klein und hart?
Ja, aber ist doch genau dasselbe. Es wäre ja dann genauso frivol. Nee.
Und es ist verbindend, aber. Und in dieser heutigen Zeit, wo es so viel Aber und Entgegen Auseinanderdividierendes gibt, ist ein Und doch so schön. Ich habe mal in einer Kirche gesessen. Es ist lange, lange her. Habe ich von meinem Silvesterfest erzählt, dass ich aus Versehen, da war ich noch Schüler, da hat mich ein Schulkamerad eingeladen und sagte, ja, willst du zu Silvester zu uns kommen? Und ich so, ja, hab nichts anderes vor, gerne. Und stellte dann fest, ich war einer von Zweien, die eingeladen waren. Und das Ganze fand in einer evangelischen Freikirche statt. Erstmal mit Gottesdienst und dann abends hinterher mit Gebetskreisen. Also genau mein Ding. Ich war völlig richtig. Und da war die Hauptpredigt ging um das göttliche Aber. Aha. Aber sprach, tralala, ich weiß nicht wer, gegen wen und wofür. Und es ging nur um Aber. Also gefühlte 3 Stunden 18, es war eine Wirklichkeit natürlich irgendwie, weiß ich nicht, 10 Minuten oder sowas. Aber, und der Herr sprach Aber. Und es war nur Aber. Deswegen, ich bin sehr dafür, das Aber abzulegen und ein Und draus zu machen.
Mhm. Weil man mit Aber eine Aussage im Grunde immer relativiert gleich wieder, ja?
Ja,
eigentlich schon. Oder ja sogar widerspricht. Ja,
natürlich.
Sagt, ja. Christine ist sehr, sehr hübsch, aber... Ja, also das ist ja, ja, stimmt. Ja. Hübsch und ist wiederum bietet ganz völlig andere Möglichkeiten.
Wobei
ja.
Der Titel mir eher entgegenkommt. Da sagt jemand klein, hm? Aber hart. So, also ja. Das ist ja eigentlich das Klein, ist erstmal das Positive und dann kommt ja. Aber.
Ja, hart, richtig, ne? Genau.
Ja.
Aber klein und hart, ich glaube, also wollen wir das demokratisch beschließen? Wir müssten dann bloß mal gucken, dass wir das relativ schnell umgesetzt bekommen.
Ihr müsstet klein dann aber dann gäbe es ja einmal ja. Klein und zweimal hart. Also ihr müsstet eigentlich sagen klein und hart und hart oder.
Klein
das und hart. Das wird aber wieder sehr frivol.
Klein und doppelhart. Und hart.
Ja, genau, zum Beispiel. Ja.
Doppelhart, das gefällt dir, ja, ne?
Sehr schön. Ich habe ein tolles Buch gelesen. Wir haben ja hier einen Anspruch und zwar, wir wollen ja auch ein bisschen kulturelle Orientierung geben. Entschuldigt, dass ich euch ja in eurer Frivolität und eurer Heiterkeit kurz unterbrechen muss. Und zwar, das ist jetzt wirklich ein ernstes Thema, was mir am Herzen liegt und ich möchte mit euch darüber sprechen, ganz kurz, wie ihr das seht. Und zwar Christopher Clark, das ist ein Australier, so ein Historiker. Und der hat vor ein paar Jahren schon, ich bin jetzt zufällig drauf gestoßen, weil ich glaube auch, ach, das klingt jetzt so intellektuell, aber ich habe wirklich mal so ein bisschen Welt am Sonntag gelesen, so mal durchgeblättert und so im Fitnessstudio, wo ich so sitze und wenn man dann eben dort so ein bisschen sich akklimatisiert nach dem Training, sitzt man da und blättert ein bisschen die Zeitung durch. Und der Christopher Clark hat jetzt ein Buch geschrieben über die Revolution 1848. Ist wie gesagt ein Australier, spricht fließend Deutsch und hat sich mit der deutschen Geschichte wirklich sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt, aber eben auch mit der europäischen Geschichte. Und von dem gibt es einen Bestseller, der ist schon ein paar Jahre alt, ich sagte schon, Die Schlafwandler, wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog. Und das ist so spannend, sage ich euch. Das ist so interessant, so geschichtlich, historisch. Ich meine, wir haben ja jetzt alle schon so ansatzweise mal gehört, ja, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht in den nächsten Weltkrieg schlittern, ja, mit diesem wirklich furchtbaren, beknackten, beschissenen Krieg dort in der Ukraine und was der Putin dort macht. Aber wenn man sich das jetzt mal durchliest, was da passiert ist, auch vor 100 Jahren, vor mehr als 100 Jahren schon, dann kommt man, also ich war regelrecht erschrocken, dann kommt man nämlich zu der Erkenntnis, Geschichte wiederholt sich eben doch. Ja, also lange Zeit, darf ich ganz kurz, ich fasse ganz kurz zusammen, ich verspreche euch, ich langweile euch nicht. Also es galt ja lange Zeit als ausgemacht, dass das Deutsche Kaiserreich wegen seiner Großmachtträume und so weiter ja so die Hauptverantwortung am Ausbruch des Ersten Weltkriegs trug. Und dieser Christopher Clark, der hat das alles ein bisschen differenziert und ganz minutiös untersucht und so weiter und so fort und kommt zu folgendem Ergebnis und das finde ich jetzt total spannend. Serbien ist ja Ausgangspunkt des Ersten Weltkriegs. Ja, ihr erinnert euch, 1914, 28. Juni, Attentat auf den österreichischen Thronfolger. Erzog Ferdinand, ja, Erzog. Und daraufhin hat ja Österreich dann praktisch Serbien den Krieg erklärt. Und das war der Ausgangspunkt, der Anfang des Ersten Weltkriegs mit fast 20 Millionen Toten. Hinter diesem Attentat auf diesen Thronfolger stand der serbische Geheimdienst, beziehungsweise so eine Geheimorganisation. Also man muss davon ausgehen, dass es mit Wissen der serbischen Regierung passiert ist. Und so lässt sich das quasi zusammenfassen, dass Serbien damals, ähnlich wie heute die Ukraine, geopolitisch ein relativ unauffälliges Land war. Und zwar in direkter Nachbarschaft zu Österreich-Ungarn. Ja. Und zwischen diesen beiden, also dieser Großmacht Österreich-Ungarn und Serbien, diesem kleinen Land daneben, haben eigentlich immer super gute Beziehungen bestanden. Ja, also die haben sich wirklich gut verstanden, die waren wirtschaftlich ganz eng verknüpft und so weiter, kulturell auch ganz viel. Dann gab es im Jahr 1903 in diesem Serbien, diesem relativ kleinen Serbien, einen Staatsstreich. Das heißt, der König wurde ermordet, viele Regierungsmitglieder und so weiter. Das waren serbische Offiziere, die so ganz ultranationalistische Ideen hatten, die also Großserbien wollten und so weiter, ein bisschen sich vergrößern und so weiter. Und das erste Ziel, was die mit diesem Staatsstreich verfolgt haben, war, die Nähe zu Österreich-Ungarn zu kappen. Ja, also diese Freundschaft in eine Feindschaft zu verwandeln, weil, das muss man jetzt auch sehen, Österreich-Ungarn zu diesem Zeitpunkt Bosnien annektiert hatte. Bosnien gehörte zwar nicht Serbien, aber Bosnien, da lebten ganz viele Serben und da hat eben Serbien gesagt, eigentlich gehört das irgendwie zu uns und jetzt hat das Österreich-Ungarn annektiert und das fanden die ganz doof, die Serben. Ja, also kann man auch fast schon wieder Parallelen sehen mit der Krim und so weiter, annektiert von Russland. So, die Serben also dann wollten weg von ihrem bisherigen Partner und Freund und Kumpel und Bruderstaat Österreich-Ungarn, haben sich neue Partner gesucht, neue Geldgeber, also Frankreich zum Beispiel, Russland, England, das sind dann später die sogenannten Entente-Mächte geworden, hat man schon gehört. Und von diesem Geld, was sie von diesen Krediten hat sich Serbien aufgerüstet. Ja, hat also vor allen Dingen Waffen gekauft, ganz viel und so weiter und so fort. So, und die Reibung zwischen den einzigen Bruderstaaten, Serbien und Österreich, die wurden immer stärker und die Provokationen nahmen immer mehr zu. Und ohne dass es die serbische Regierung offen aussprach, muss man davon ausgehen, das haben wohl auch Dokumente erwiesen, dass man in Serbien wusste, wenn ein großer Krieg ausbricht in Europa, ja, wird es irgendwie sich ergeben. Also das heißt nicht, dass die Serben diesen Krieg wollten, aber sie wussten, wenn es einen solchen großen Krieg geben würde, ja, also einen richtig gewaltigen Krieg, der ganz Europa erschüttern würde, dass aus diesem Schmelzofen heraus dann ein neues Großserbien entstehen könnte. Sie wussten, dass das so im Grunde genommen ihre einzige Chance war, so ihre nationalistischen Träume tatsächlich verwirklicht zu sehen. Und dann kam eben das Attentat mit dieser konspirativen geheimen Unterstützung der serbischen Regierung, also wo man sich heute einig ist, und das schreibt eben dieser Christopher Clark, dass es die serbische Regierung hätte verhindern können. Die wussten, dass das stattfinden würde, sie hätten es verhindern können, haben es aber nicht verhindert. Und so ist der Erste Weltkrieg entstanden, beziehungsweise so ging es dann los. Und ja, am Ende muss man sagen, dass Serbien nach dem Ersten Weltkrieg tatsächlich seine Ziele erreicht hat erstmal. Also es ist dann eben dieses Großserbien geworden. Österreich-Ungarn ist kaputt gegangen, war kaputt. Allerdings ein hoher Preis für die Serben, mehr als 1 Million Tote. Das heißt, das war der Staat, Serbien war der Staat, der die meisten, gemessen an der Bevölkerungszahl, die meisten Toten zu beklagen hatten. Fast ein Viertel aller Serben kamen im Ersten Weltkrieg ums Leben. Aber sie hatten halt ihre Ziele nach dem Ersten Weltkrieg erreicht, die aber bald wieder dahin waren. Ja, der Erste Weltkrieg, wir wissen, war ja die Vorbereitung des Zweiten Weltkrieges und so weiter und dann Jugoslawien und dann Sowjetunion und so weiter und so fort. Das heißt also, man kann sagen, diese ganze Auseinandersetzung zwischen Serbien und Österreich-Ungarn war am Ende völlig umsonst. Wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, ja, 100 Jahre später, es hat sich dann alles wieder so umstrukturiert und umgewälzt, also irre. Und für mich war eben erstaunlich, so jetzt bin ich fertig mit meinem Monolog, wie sehr sich Geschichte da doch wiederholt, beziehungsweise wie sehr sich Dinge angleichen und wie sehr man da vorsichtig sein muss auch, ja, dass das eben nicht wieder so eine Dynamik bekommt. Jetzt könnte man denken, ne, damals mit der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien, dann sind dann eben andere Großmächte den Serben sofort zur Seite gesprungen, so wie jetzt die Amerikaner und die Europäer der Ukraine zur Seite steht und die Deutschen sind den Österreichern zur Seite gesprungen. Das heißt, ja, die nächste Eskalationsstufe wäre ja jetzt in diesem Krieg, den wir aktuell haben, dass China sich auf die Seite Russlands nicht nur als Partner, sondern zum Beispiel auch als Waffenlieferant oder eben auch als Mitstreiter, als Mitkämpfer stellt oder andere Staaten, Indien oder wer auch immer. Ja, also das wollte ich nochmal sagen und das hat mich sehr, sehr beeindruckt und auch ein bisschen verblüfft, wie sehr Geschichte sich da zum Teil wiederholt. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt.
Na, vor allem, wenn wir gerade aktuell nach Serbien schauen, ne?
Ja,
Serbien, das Kosovo richtig. Und so weiter. Da sind richtig, ja die richtig. Träume auch schon wieder am Aufkeimen, was man gerne alles dazu hätte und so, ne?
Rumort dort schon wieder, ja. Ne? Aber man muss eben vorsichtig sein und das ist eben deswegen auch Schlafwandler, das Buch erzählt ja dann weiter, dass eben dann auch die europäischen Politiker wirklich schlafwandelnd in diesen Ersten Weltkrieg mehr oder weniger reingetaumelt sind und das es ging dabei eben um ein unbedeutendes Land. Die Ukraine ist ja auch kein unbedeutendes Land, um Gottes Willen, aber geopolitisch eher am Rande der Welt jetzt zu suchen. Ja, die Ukraine ist ja jetzt nicht geopolitisch eine entscheidende Größe und trotzdem mischt dieses Land momentan die gesamte Geopolitik auf und ist eben durchaus imstande, dass aus dieser Situation was noch viel Schlimmeres wird. Und nochmal, war auch nie die Rede davon, dass Serbien jetzt als Parallele zur Ukraine diesen Krieg begonnen hat oder schuld war an diesem Krieg, aber zumindest hätte man da viel verhindern können und zumindest hätte man politisch und diplomatisch sehr viel vorsichtiger sein können und hätte dann viel, 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 viel Leid verhindert. Vielleicht nicht nur den Ersten, sondern auch den Zweiten Weltkrieg, der sich dann anschloss als Resultat des Ersten. Ja. Verrückt. Ja,
ich finde in der heutigen Zeit so auch diese Strömung, wenn wir jetzt hier gerade bei der bei der kleinen Depression sind und bei den ganzen negativen Einflüssen und man irgendwo das Licht suchen muss, warum, woran, an welcher Stelle kann es denn vielleicht wieder besser werden? Ich finde auch so schwierig, dass ja im Prinzip jetzt auch gerade die Nationalstaaterei wieder so richtig losgeht. Also wo wir alle jetzt die letzten 30 Jahre immer so schön gesagt haben, ja, wir sind Europäer und toll, dass das so funktioniert, dass wir über die Grenzen fahren können, dass wir vielleicht auch teilweise eine gemeinsame Währung haben und jetzt eigentlich so alle nach und nach wieder anfangen, also siehe Ungarn, siehe Polen, immer wieder zu sagen, nee, EU ist alles schlecht, die Deutschen sind sowieso die Allerschlimmsten, egal was in Polen, egal was in Ungarn passiert, sind die Deutschen schuld, die machen alles mies. Und dann auch bei uns natürlich, aber es ja auch Bestrebungen gibt und einige politische Kräfte, die sagen, das mit der Europäischen Union ist eine ganz schlechte Idee, wir müssen wieder für uns alleine arbeiten, machen und tun und die EU hat uns nur Blödsinn gebracht und so, dass das jetzt alles sich wieder umkehrt, das, was wir eigentlich gedacht haben, was man so die letzten 40, 50 Jahre sich erarbeitet hätte, ne?
Eine Rückentwicklung.
Ja,
eine,
total.
Ja, so dieses, wie du sagst, Nationalismus ist immer, da steckt auch immer so im Kern, steckt da auch immer irgendwas Kriegerisches, irgendwas Aggressives drin, in jedem Nationalismus.
Es ist ein Aber.
Es ist ein Aber, richtig, aber genau. In jeder nationalistischen Bewegung ist irgendwo schon sowas Waberndes, wo man denkt, hoffentlich geht das gut aus. Wir haben das ja auch gesehen in der Ukraine nach dem Regierungswechsel 2014, dass man gesagt hat, also der erste Regierungschef dort, der Yatsenyuk, der von den Armees dort eingesetzt wurde, wie man ja aus Abgeordnetentelefonaten weiß, der hat ja als erstes gesagt, wir bauen eine 2000 Kilometer lange Mauer zu Russland. Dann hieß es, wir müssen die russischstämmigen Menschen irgendwie aus dem Land kriegen und also eben auch aus nationalistischen Beweggründen heraus, ja, und das führt ja dann immer weiter, was natürlich die Russen nicht von irgendeiner Schuld freispricht. Aber du hast vollkommen recht, überall da, wo Nationalismus aufkommt, ich finde das auch so rückständig, ja? Also weil ich felsenfest daran glaube, in 20, 30, 40 Generationen, vielleicht dauert es auch gar nicht so lange, wenn die Menschheit überhaupt noch die Chance hat, so lange zu existieren, dann wird es keine Länder mehr geben, dann wird es keine Grenzen mehr geben. Es wird einen einzigen großen Planeten geben mit einer Weltregierung. Sicherlich werden kulturelle Geschichten so verteilt auf die Territorien, die werden noch existieren, also kulturelle Unterschiede, das wird man sicherlich auch pflegen und das ist ja auch wichtig. Aber ich glaube, politisch wird es nur noch, und hoffentlich kommt es so, wird es nur noch ein großes Land oder eben einen geeinten, einen gemeinsamen Planeten geben. Michael, wir als Star Trek-Fans, wir wissen.
Gut, aber vielleicht auch wieder nur wegen der äußeren Bedrohung, weil die Klingonen angreifen oder so.
Weil die,
vielleicht hat es die EU so geeint, dass die Amerikaner so stark wurden als Wirtschaftsmacht, dass es dann noch irgendwie den Ostblock damals gab. Ich muss nur noch einhaken, weil du jetzt gerade wurde von den Amis eingesetzt. Das bedient natürlich so schön. So jetzt wieder, das willst du sicherlich nicht, dass man jetzt wieder diese Verschwörungstheorien hat. Ach, die Amerikaner haben das alles kontrolliert, der ist von denen bezahlt, die haben die Wahlen manipuliert und so. Das ist ja das, was dann auch oft sofort wieder auftaucht, sondern die Realität ist ja ein bisschen komplizierter, ne?
Ist komplizierter, ist definitiv ambivalent. Ja. Aber ich habe mich bezogen auf dieses Telefonat mit der Frau Newland, die damals einen ganz, ganz wichtigen Posten, ich glaube die Europachefin im US-Außenministerium war und dieses Telefonat, das kann man inzwischen auf YouTube sich anhören, das ist also öffentlich, wo sie halt zu ihrem Botschafter, also zu dem US-Botschafter in Kiew damals in der Ukraine gesagt hat, wir möchten, dass der und der und der an die Spitze der neuen Regierung kommt. Also da war noch gar nichts entschieden, da war noch Maidan und da haben die Amis quasi die Posten schon verteilt, die ja eigentlich damit überhaupt nichts zu tun hatten. Also die sind ja nun, ich meine, wie viel, 10.000 Kilometer weg von Kiew und die haben aber eben am Telefon quasi schon klargestellt, wer welchen Posten in der ukrainischen dann in der Nach ich will jetzt nicht sagen revolutionären Ära, aber praktisch nach diesem Maidan-Prozessen, also nicht Prozessen, also ihr wisst schon, wie ich es meine, nach dem Staat. Ich scheue mich immer vor dem Wort Staatsstreich, weil das ja auch, war es ein Staatsstreich, war es kein Staatsstreich, der da 2014 stattgefunden hat, also nach dem Regierungswechsel, sagen wir mal. Sage ich nur, Yatsenyuk war halt von den Amis gewünscht.
Ja, aber das ist ja auch ein Unterschied zwischen gewünscht, die diskutieren drüber, ach, wir hätten am liebsten in Deutschland, dass der Merz die Wahl gewinnt, oder zu sagen,
Nee. Also, es gab ja da diesen berühmten Satz, fuck die EU, weil der Botschafter dann gesagt hat, na, wir müssen doch aber bei der Planung und Besetzung dieser Stellen auch ein bisschen Rücksicht nehmen auf unsere europäischen Partner. Und da hat Frau Nolan das gesagt, fuck die EU. Das heißt, wir ziehen unser Ding durch, wir sind die Chefs im Ring, wir bestimmen, wer Staatschef.
Ja. Also erster. Nur bei denen, die jetzt an die große Weltverschwörung glauben, für die ist klar, wenn der amerikanische Präsident entscheidet, der wird der Regierungschef, dann haben die keine Möglichkeit mehr. Und dann sagt man auch, es gibt keine demokratische Wahl oder gab es nicht in der Ukraine. Und dann sagt man eben in dem Moment auch, das ist ein Vasallenstaat, der komplett von den USA abhängig wäre und man regiert da oben durch. Also das ist das Gefährliche, was man mit diesem Wort, der wurde von den Amerikanern eingesetzt. Deswegen bin ich da jetzt gerade so vorsichtig, was man da alles mit bedient. Ne?
Aber wie gesagt, lass uns über... Es ist ambivalent, ja. und ziemlich schwierig. Und lass uns schauen. Also hoffen wir, dass sich das irgendwann erledigt hat.
Genau.
Mit den nationalistischen Ambitionen. Und irgendwann werden wir dann den vereinten Planeten haben. Ja, Planetistan als einziges Land.
Wenn die Klingonen angreifen.
Ja. Muss man sich fast wünschen, ja? Also nein, um Gottes Willen, nee, das klingt jetzt auch nicht. Schon wieder makaber. Nicht, dass die Klingonen angreifen, aber man hat das ja vor ein paar Jahren gedacht, ja, dass so große Herausforderungen, die vor denen unser Planet steht, ja, ob das jetzt diese Klimakatastrophen sind, ja, ob das jetzt diese, also ja, Migration zum Beispiel ist, ja, es sind ja wirklich gigantische Herausforderungen und Migration. Sicherlich ist einerseits eine Folge von Kriegen, die eben immer noch stattfinden, auch sicherlich eine Folge von nationalistischen Umtrieben, ganz viel. Aber es ist eben auch eine Folge der Globalisierung, weil eben noch nie so viele Menschen, so viele arme Menschen wussten, wie gut es uns reichen Menschen geht. Also so viele arme Menschen im Süden wussten noch nie so gut über unsere Lebensverhältnisse hier im Norden Bescheid, wie jetzt in diesen Zeiten, wie seit ein paar Jahren. Also es ist ja kein Wunder, dass sich immer mehr Menschen auf den Weg machen. Also das sind so große, was ich sagen wollte, ist, das sind so große Herausforderungen eigentlich, vor der die gesamte Menschheit steht. Ja, und da reden wir noch nicht von Terrorismus und wo man immer denkt, dass sich die einigermaßen modernen und fortschrittlichen Staaten und Länder da zusammentun und sagen, so, wir gehen das jetzt wirklich gemeinsam an, weil wir ganz andere Probleme haben als irgendwelche nationalistischen Erwägungen in der Ukraine oder in Russland oder wo auch immer auf der Welt.
Aber das ist einfach menschlich. Es funktioniert ja schon nicht im Kleinen. Mach mal auf einer Straße, wo es, weiß ich nicht, 5 Anwohner gibt, alles Eigentümer, beschließ mal, ob man da die Hecke schneidet oder nicht. Da hat doch jeder seine eigenen Interessen. Er sagt, nee, das Geld für den Gärtner will ich nicht ausgeben. Der Nächste sagt, ich möchte eine Bio-Wiese haben. Der Dritte sagt, ich möchte aber eine schön geschnittene, gerade Hecke haben. Also, dass sich da dann Länder nicht untereinander einigen können, wenn wir schon solche Sachen nicht auf die Reihe kriegen, es wundert mich jetzt nicht so sehr.
Na klar, wie gesagt. Dabei haben wir ganz andere Sorgen. Homeoffice zum Beispiel. Ja, große Diskussion auch wieder in diesen Tagen, und zwar von diesem Wolfgang Grupp. Das ist Trigema, ihr habt das mitbekommen.
Mhm.
Was hat er gesagt, sinngemäß, wenn jemand von zu Hause aus arbeiten kann, dann ist er auch nicht wichtig, also dann ist er unwichtig. Und also bei mir im Unternehmen, Trigema ist das, 1200 Mitarbeiter, könnte sich so ein Kollege gleich von vornherein arbeitslos melden. Wenn er das, was er bei mir eigentlich im Unternehmen macht, auch von zu Hause aus tun könnte. Ja, da geht ein Riss durch die Gesellschaft. Der Carsten Maschmeyer, glaube ich, heißt er. Maischberger wollte ich gerade sagen, Maschmeyer. Seines Zeichens auch Unternehmer, Milliardär, Frau, Mann von, wie heißt die Frau?
Veronika Ferres.
Veronika Ferres. Der hat wiederum gesagt, nein, das ist die Zukunft. Und wenn du das deinem Mitarbeiter nicht zutraust, auch von zu Hause aus zu arbeiten, dann hast du als Chef was falsch gemacht, dann hättest du den gar nicht erst einstellen dürfen und so weiter. Da geht also gerade eine heiße Diskussion.
Ich habe gerade diese Woche gelernt, dass es einen Unterschied zwischen Heimarbeit und Homeoffice gibt. Wusstet ihr das?
Ja. Also, Christine sitzt zurückgelehnt da und lacht sich nur noch. Ich weiß nicht, was sie hat.
Redet mir manchmal echt Knete in den Kopf.
Nein, aber es ist ja... Ist ja, na klar, also hier Heimarbeit ist doch Kugelschreiber zusammenschrauben, oder?
Lustig, witzigerweise, mit jedem, mit dem ich drüber gesprochen habe, kommt sofort dazu, Kugelschreiber zusammenzuschrauben.
Gibt's das noch?
Vielleicht, weiß ich nicht, aber tatsächlich, ein Freund von mir arbeitet bei einer Versicherung und da wurde ganz groß eben dann auch geklärt, nee, das ist kein Homeoffice, was ihr dann machen könnt, das ist Heimarbeit, wenn ihr euch die Arbeit mit nach Hause nehmt, weil wenn es Homeoffice wäre, dann muss der Arbeitgeber dir den Arbeitsplatz auch noch zur Verfügung stellen. Also gucken, dass du auf einem vernünftigen Stuhl sitzt, dass du einen vernünftigen Rechner hast und so weiter und so fort. Und wenn es heißt Heimarbeit, dann sitzt du halt vielleicht auf dem Sofa mit krummem Buckel im Schummerlicht, machst dir die Augen kaputt und arbeitest für deine Versicherung. Ja. Wusste ich vorher auch nicht.
Ich glaube ja, dass so, also das wird ja wirklich sehr, sehr, sehr scharf diskutiert gerade. Ich glaube, da sind wir wieder bei der Ost-West-Problematik, die wir am Anfang hatten, also jetzt hier mit unseren Kapuzineräffchen. Ja. Man sieht ja da jetzt auch immer wieder so, keine Ahnung, in den sozialen Netzwerken, dass man über so ein armer alter Mensch liegt da im Bett irgendwo und dann haben die da ein Schild aufgestellt, leider keine Betreuung, bin im Homeoffice, dein Pfleger. Oder eine Feuerwehr, die irgendwo auf dem Marktplatz steht und da steht auch ein Schild drin, wir sind, die Feuerwehrleute sind alle im Homeoffice, der Schlüssel für das Auto, wenn es bei dir brennen sollte, ist im Rathaus zur Abholung bereit und solche Sachen. Ja, also dass eben die Menschen, die eben nicht Homeoffice machen können, also auf gar keinen Fall und wo das auch gar nicht denkbar ist, dass die jetzt anfangen, wie das Kapuzineräffchen auf die Weintraube, dass die anfangen, so ein bisschen vielleicht auch neidisch auf die Menschen zu gucken, die das theoretisch können und auch machen, dieses Homeoffice, ne? Und dass dann eben wieder so ein Riss durch die Gesellschaft geht. Ne? Dass sie sagen, ja, wenn ihr, wie kommt ihr denn dazu, Radio von zu Hause aus zu machen, was im Prinzip auch gehen würde. Wir sind ja jeden Tag hier, aber ja, keine Ahnung, eure, weiß ich, wer ist denn im Homeoffice, sind Verwaltungsarbeiten oder so. Ne? Warum geht ihr nicht auf Arbeit und warum sind wir jeden Tag präsent und anwesend? Das auch wieder so eine Diskussion ist, die da geführt wird und die im Grunde genommen auf eine Ungerechtigkeitsdebatte hinausläuft.
Ja, ist so. Es ist ja alles immer im Wandel und immer nie ganz gerecht, ja.
Ja. Was haben wir denn sonst noch? Ich rede ja die ganze Zeit. Entschuldigt.
Ich glaube, wir müssen langsam mal hier zum Schluss kommen, oder?
Was, ehrlich?
Ja, wir haben doch schon eine Dreiviertelstunde hier rum. Also so langsam. Ach,
Entschuldigung, habe ich so viel gelabert?
Müssen wir mal auf die Zielgerade.
Oh wei. Also nehmt das mal mit, ja. Christopher Clark, Die Schlafhandler, wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog. Sehr, sehr spannende Lektüre. Und bekommt man Schreck. Haben wir über Bitcoin-Guru Sam Bankman-Fried schon gesprochen? Der ist angeklagt in den USA wegen eines Milliardenverlustes. Habt ihr mitbekommen?
Mhm, ja, das ist der mit dem Wuschelkopf, ne?
Das ist der sieht so ein bisschen aus wie Frodo. Ja, doch, müssen wir mal gucken. So Frodo so hat auch so die lustigen Augen und so und die Nase. Ja, der soll jetzt irgendwie 110, 115 Jahre ins Gefängnis, wenn sie ihn für schuldig erklären. Und der hat ja Bitcoin-Firma gegründet und hat die Gelder seiner Kunden genommen und hat die in einen Hedgefonds investiert. Das Problem war nur, dass der Hedgefonds von seiner Geliebten gemanagt wurde. Mhm. So. Und also der hatte ein Verhältnis mit der und die sagt jetzt aber gegen ihn aus. Ist das spannend? Könnte man auch. Hallo, hier, Literatur-Nobelpreis. Da kannst du einen Roman draus machen. Ist das spannend?
Ja, Wahnsinn. Vor allem, es geht ja nicht um 10 Euro dabei, ne?
Ja. Es geht um Milliarden. Es geht um Milliarden. Also die einen sagen, die haben das bewusst so gemacht und die hatten ihren Firmensitz auf den Bahamas und haben es dort krachen. Die müssen es wirklich krachen lassen haben dort. Ich glaube, der hat allein in dieser kurzen Zeit, wo es ihn gibt, 30 Immobilien auf den Bahamas gekauft. Dieser Typ, seine Eltern waren da auch irgendwie noch involviert. Er ist ja noch sehr jung, dieser Bankman-Fried. Und seine Ankläger sagen, ganz böser Mann und kriminelle Energie. Und die Verteidigung wiederum, die sagt, nee, das sind eben die Macher von heute. Die sind eben ein bisschen forsch und die sind ein bisschen vorschnell und überlegen nicht bei jedem Schritt, wo geht's jetzt hin. Also da sagt man so weit, die haben das Flugzeug gebaut, während sie damit geflogen sind. Das ist so die Argumentation der Verteidigung. Sehr spannende Geschichte, muss man sehen, wie das ausgeht. 100 Jahre oder die Enttäuschung, 100 Jahre und die Enttäuschung einer verräterischen Geliebten. Aber vielleicht gibt's ja auch ein Happy End. Ja. Nur für den Fall, Micha, dass du nächstes Jahr den Literaturnobelpreis anstrebst.
Ich warte, bis der Film dazu rauskommt.
Hast ein schönes Sujet von mir jetzt. Ja. Ja. So, okay. Wir müssen uns beeilen. Habe ich mein Handy hier? Nee, Stockholm hat noch nicht. Nee, hat noch nicht angerufen. Ist ja ein bisschen Zeit. Ja. Wegen meines Gedichts.
Oder jetzt noch eine Frage?
Ihr wisst schon, der Herbstwind weht.
Ich hätte so gern eine Frage.
Ja, ich auch, bitte. Ja.
Eine Frage habe ich.
Ja.
Heute zum Thema Caipirinha.
Gut, dass wir dich haben. Wie kommst du denn auf Caipirinha?
Weiß ich nicht, dafür kennen wir alle. Habt ihr alle schon mal Caipirinha getrunken? Bestimmt auch alle schon mal einen zu viel.
Caipirinha.
Also, Caipirinha. Caipirinha enthielt... Achtung, also ABC, enthielt Anfang des 20. Jahrhunderts auch Knoblauch. Mhm. Caipirinha bedeutet übersetzt so viel wie großer tanzender Fisch. Oder Caipirinha wurde zum ersten Mal in Island gemischt.
C. Ich hätte jetzt auch C gesagt, ja.
Ah, das tut mir wohl leid.
Nee, dann nehme ich das so anders. Du warst schneller.
Ich muss so schnell antworten, weil ich keinen Witz habe.
Ach, super. Also das, du meinst Kai Piranha, das ist was anderes. Das also B scheidet aus und das mit dem Knoblauch, ja, nehme ich das mit dem Knoblauch.
Okay, Kalpirinja.
Ja. Island, oder?
Ernsthaft?
Bitte sag Island? Island. Die Isländer haben übrigens jetzt die einzige sächsische Nudelbude gekauft.
Aha. Das waren die Iren.
Ach, das waren. Ach, ich dachte, es wären die Isländer. Nein, die Iren haben das gekauft. Oh, Entschuldigung. Ja. Falsche Information, Fake News. Ja. Entschuldigung. Genau. Ich ziehe alles zurück.
Aber die Isländer sind das mit der Kalpirinja? Nee, also, Knoblauch. Knoblauch. Ich habe Knoblauch gesagt.
Kalpirinja. Ja. Kalpirinja enthielt in der Tat Anfang des 20. Jahrhunderts auch Knoblauch. Ursprünglich aus Brasilien, hat mit Island so gar nichts zu tun.
Ach, wie kommst du denn auf
solche Fragen? War Knoblauch drin? Na, keine Ahnung, weil Knoblauch gesund und so weiter. Und deshalb hat man da Anfang des 20. Jahrhunderts auch Knoblauch mit reingemischt. Hat man sich aber irgendwann gesagt, ist unsexy. Und deshalb ist Kalpirinja heutzutage ohne Knoblauch.
Ach, so. Aber da hast du ja Micha einen Witz erzählen. Ja?
Nee, ich habe doch Knoblauch gesagt. Hallo? Knoblauch
hat er doch gesagt. Du musst einen Witz erzählen.
Kann ich mal einen borgen?
Schon wieder? Wir
hören uns einfach den Podcast nochmal an. Ich finde, da ist genug Witz drin.
Also. leider. Erdmännchen. Hieß sie nicht Erdmännchen? Wie hieß sie denn?
Wer denn? Was denn? Dein Witz?
Meine Witze.
Ach so, die Witzegeberin.
Die Witzegeberin, ja.
Ja, das ist das Problem, wenn man sich nicht gut stellt. Ne? Also hier, Annika hat mir noch welche geschickt.
Ah! Siehste? Ja. Würdest du mir von Annika einen borgen?
Das weiß ich nicht. Welchen willst du denn haben? Da sind so ein paar sehr zotige dabei. Annika, tut mir leid, wir hatten gerade eben die Diskussion, dass es zu zotig hier wäre. Deswegen, die gehen jetzt gerade nicht. Soll ich dir einen, warte mal, okay, pass auf, dann spielen wir Lotto. War doch jetzt auch wieder so wahnsinnig viel drin. Ja. Haben doch hier einige so wahnsinnig viel gewonnen. So, pass auf, dann müssen wir jetzt aber, wie teilen wir das denn jetzt auf? Also, wir brauchen, dann bist du jetzt die Ehefrau, ich bin der Ehemann, ja?
Ach so, ich dachte, ich bin die Lottokugel. Ja. Okay, also was, du bist der Mann.
Ich bin der Mann.
Ich bin die Frau.
Wir spielen eine Hetero-Ehe gerade und ich sage, ich habe jetzt bei Lotto gespielt und ich sage dir dann, dass ich was gewonnen habe und du sagst dann, weil ich dich frage, hey, beziehungsweise ich sage dir, was würdest du machen, wenn ich im Lotto gewinne? Und dann sagst du, ich nehme die Hälfte des Geldes und ich bin weg.
Okay. Ja, so. Aber ich finde, es wäre total diskriminierend, wenn ich die Frau spiele, wenn wir hier eine Frau in der
Runde haben. Mach du ruhig. Ich bin die Lottokugel.
Okay.
Ich bin die Lottokugel.
Du bist die Kugel. Und ich bin weg, ja? Also, ich würde sagen, ich wäre weg.
Ich möchte Christine ist für mich die Reinheit und die Seele und Purheit und das Gute und Schöne im Menschen. Deswegen möchte ich ihr jetzt nicht dieses unterstellen, von wegen hier nur geldgeil und weg sein. Deswegen wollte ich dich dafür weg.
Haben, ja? Also alles klar.
Also, ich komme nach Hause und sage.
Ja, warte, erst rollt die Kugel. Ja?
Ja. So, die Kugel. Ach so, Christine, genau, roll dich bitte.
Ja.
Hast du dich vom ordnungsgemäßen Zustand der Kugel informiert und überzeugt?
Ja, liegt gut. Alle Zahlen richtig. Ja,
wie gewonnen. Hieß denn das? Nicht der Erziehungsberechtigte, sondern der Erziehungsbevollmächtigte oder so. Herr Orloff, kann ich mich noch erinnern.
Ich kenne nur noch Frau Karin-Dietze Ludwig.
So, die gibt's noch, glaube ich. Ja.
Sie lebt
Die Zahlen sind jetzt gefallen. Ja.
So,
und du kommst nach Hause und ja.
Wie heißt denn du? Weiß ich nicht.
Ich bin Schnucki und Schnucki. Du bist Schnucki Putzi.
Okay.
Ja.
Schnucki?
Ach, Schnucki Putzi.
Schnucki, weißt du, hast du gerade gesehen, die Lottokugel ist gerollt, ne?
Ja, mein Schnucki Putzi. Hast du gute Nachrichten für mich?
Guck mal, jetzt kotzt die Lottokugel, der ist schlecht geworden vom Rollen. Ne? Guck mal. was ist Schnucki?
Ja.
Was würdest du denn machen, wenn ich jetzt sage, du, ich habe im Lotto gewonnen?
Och, mein Schnucki Putzi, ich wär ganz schnell weg.
Wie weg?
Mach doch.
Du musst die Hälfte des Geldes noch mitnehmen, ne?
Sonst macht's doch keinen Sinn. Wieso sollst du weg sein, wenn der im Lotto
gewinnt? Ich denke, ich soll weg sein.
Aber mit der Hälfte des Geldes.
Ach so, mit der Hälfte des
Geldes. Du musst jetzt sagen, ich würde die Hälfte nehmen und wäre ganz schnell weg.
Ah ja, ich würde die Hälfte des Geldes nehmen, Schnucki Putzi. Und dann wäre ich ganz schnell weg.
Ernsthaft? Wirklich?
Oh. Jo. Hm.
Hier sind deine 6 Euro. Tschüss.
Sehr schön. Ach, die Hälfte habe ich jetzt, das tut mir leid, habe ich unterschlagen.
Annika, danke schön.
Du hast ihn auch nicht verstanden, oder?
Ja, doch, ich hab ihn verstanden, natürlich, ja.
Das ist wie B, verstehst du? B.
Ich habe nur immer mein altes Leiden. Es liegt daran, dass ich morgens während der Sendung, die liegt ja jetzt gerade hinter uns, die Sendung fängt um 5 Uhr an und ich trinke in dieser Zeit wirklich eine große Kanne Wasser, 2 Liter und ungefähr noch 4 Becher Kaffee dazu. So, und das
wir können diese Erklärung auch einspielen.
Ja,
gibt's das nicht?
Okay.
Die Nachfolgesendung verkürzt sich um 10 Minuten, weil der Frühmoderator leider mal dringend wieder weg muss. Aber ist das dann dieser Wasserpegel, drückt der bei dir dann so irgendwie auf die Hirnmasse oder aufs Gehör oder was ist das?
Der wackelt, der wackelt auch wie, als wäre er 3 Jahre alt. Wenn so kleine Jungs, als nächstes fasst er sich in Schritt und piep, 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 piep.
Es gibt ja auch das der Phänomen der Wasservergiftung, ne?
Es ist wirklich kein Wunder, dass wir uns getrennt haben. Ja,
ja. Hast du schon auch, das ein oder andere Mal
Lotto,
erwähnt.
Auch ohne Lottogewinn. So, das war Klein und Hart. Ja, Klein und Hart. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch eine tolle Zeit und passt auf euch auf, bitte.
Viel Spaß in New York und du musst uns dann davon berichten.
Ich erzähle dir natürlich, ich berichte. Also,
ich bin sehr gespannt, ob du dich aus New York meldest. Ich bin sehr gespannt. Okay.
Also.
Mach's gut, tschüss.